Oh, ein Kunde. Herzlich willkommen im Nerdy. Hier an der Theke ist noch ein freier Platz. Wie wäre es mit einem frischen Kaffee? Ja? Gute Wahl, bei diesem Wetter gibt es nichts Besseres. Ich habe ihn eben ganz frisch aufgesetzt. Seine Essenz liegt bereits in der Luft. Es ist unser ganz besonderes Nerd-Aroma.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder je nachdem, wann du das hier gerade hören wirst und herzlich willkommen bei Nerdaroma. Es ist schwer ein paar Tage her, dass wir die letzte Folge gehabt haben, aber wir hatten jetzt echt viel Stress gehabt. Es war nämlich die ersten Spiele zwischendurch gewesen, dann bin ich drei, vier Wochen locker am Rumhusten gewesen und wenn man eine Sache beim Podcast nicht machen möchte, dann ist das auf jeden Fall Husten oder erkältet sein. Das macht dann nämlich eher nicht so Spaß, weder für die Zuhörer, glaube ich, noch für mich selbst. Und deswegen habe ich mir mal gesagt, okay, in der Zeit wird dann leider nichts passieren. Wäre natürlich cool gewesen, hätte man was vorweg aufgenommen, aber dem war nicht so. Also gab es da auch nichts, logischerweise. Aber heute sind wir wieder da und ich bin auch nicht alleine da, denn ich habe heute Besuch, logischerweise. Das heißt, wir haben heute Barock Games zu Besuch. Und Barock Games hat sich hier schon breit gemacht, und zwar gemütlich, denn die haben auch ein richtig cooles Spiel dabei und über das wollen wir heute reden. Aber erstmal dürfen die beiden sich heute vorstellen, denn wir haben hier nämlich den Jan und den Piet. Aber sagt mal selber, wer ihr seid. Hallo!
Ich bin der Piet. Ich kenne den Jan schon seit fast 20 Jahren, sind beide begeisterte Brettspieler. Und ja, als der Jan da vor 2, 3 Jahren auf mich zukam, gemeint hat, hey, du, ich hätte ein Spiel, lass uns das rausbringen, habe ich gesagt, jo, bin ich dabei.
So einfach kann es gehen, ja? Also einfach, da war die Idee im Kopf und dann habt ihr als langjährige Freunde gesagt, warum nicht?
Genau.
Hallo, ich bin der Jan. Ich bin begeisterter Brettspieler seit bestimmt über 15 Jahren und ich kenne den Pit und Conny, mit dem wir jetzt die Firma zusammen gegründet haben, auch schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube 2019, also noch vor Corona, hatte ich die Idee zu meinem ersten Brettspiel. Und das haben wir dann über die letzten 2 Jahre entwickelt und jetzt sind wir auf Kickstarter.
Und wohnt ihr nah beieinander oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Bist du oder soll ich? Wo haben wir uns kennengelernt? Ich bin nach Stuttgart gezogen, um Film zu studieren und dort habe ich an einem Warhammer 40k Fanfilm mitgearbeitet als VFX-Artist und Pitt, du hast damals die Props für den Film gebaut, richtig?
Genau, ich habe die Props gemacht, ich habe einen Teil auch von den Kostümen gemacht, ich habe so ein komplettes Techpriester-Kostüm gebaut, habe viel Kleinkruscht gemacht, ein ganz klein bisschen Special Effects, aber halt alles auf Fanfilm-Niveau, damit lockt man heute keinen mehr.
Ja gut, die Mittel sind natürlich heute anders als die man vor ein paar Jahren gehabt hat, natürlich. Ne? Allein wenn man sich heute anguckt, was man mit KI mittlerweile einfach an Grafiken bauen kann und so weiter, das ist ja unfassbar. Aber ich glaube, Kulissen und sowas, da kommt man ja nie drum rum, wenn man einen Film haben möchte, der nicht gerade komplett auf Greenscreen oder sowas eben basiert. Ne? Also ich finde immer noch, Handarbeit ist immer noch das Beste, was du bei Filmen eigentlich machen kannst. Gerade auch so mit Puppentechnik und so weiter. Ich persönlich bin großer Fan von den alten Techniken, wenn man da echt Finger in die Puppen steckt und da einfach noch irgendwelche Sachen so selber hinten klatscht, anstatt die Dinger einfach alles zu animieren. Wie seht ihr das? Seid ihr da Fan von ein bisschen Oldschool oder seid ihr da eher so, dass ihr die neue Technik ganz cool findet, wie das so aktuell so ist?
Also ich für meinen Teil beides, weil ich bin ja selber Visual Effects Artist, das heißt, ich verdiene mein Geld damit, Sachen am Computer zu animieren. Das heißt, ich mag natürlich digitale Effekte, aber ich würde sagen, es kommt darauf an, dass man die richtige Technik für den richtigen Effekt benutzt. Also es macht keinen Sinn zu sagen, wir machen jetzt den kompletten Film vor Greenscreen, weil dann gibt es halt Sachen, die super gut aussehen, weil eben digitale Effekte dafür der beste oder der einzige Weg sind, aber andere Sachen wären viel besser gewesen, wenn der Schauspieler sie echt in die Hand nehmen kann oder damit interagieren kann. Das heißt, gutes Filmmaking besteht meiner Meinung nach darin, dass man immer die Technik für die Szene benutzt, die dafür am besten geeignet ist. Auch wenn es halt heißt, dass man vielleicht mehr Drehtage braucht oder für den Dreh erstmal mehr Geld in die Hand nehmen muss, aber dafür spart man sich dann hinterher wieder.
Mhm. Ja, finde ich einleuchtend.
Genau, die Set-Erfahrung zeigt halt auch einfach, dass Schauspieler viel schneller und leichter in ihre Rolle finden, wenn sie halt einfach in einer echten Umgebung stehen und da sich jetzt nicht vom Greenscreen auch alles vorstellen müssen mit den entsprechenden Entfernungen, Größenverhältnissen und so weiter. Mhm. Du merkst es einfach, also gerade wenn du Filmemacher bist, merkst du es einfach, ob eine Szene vom Greenscreen entstanden ist oder nicht, weil du es an der Schauspielleistung auch einfach stark merkst.
Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Also klar, wenn man die Dinge sieht und vor Augen, dann kann man auch einfach anders reagieren. Ne? Also sich was vorzustellen oder wenn es einfach vor einem ist, das ist natürlich ein Riesenschritt.
Es geht aber nicht nur ums Sehen. Also ich glaube, meiner Meinung nach ist Interaktion das Keyword. Weil also ein Stuhl, der nicht da ist, auf den kann sich niemand setzen, dann fällt er halt durch. Und genau das ist es. Also ein Schauspieler kann nur mit etwas interagieren, was wirklich in echt da ist. Das heißt, zumindest alles, was jemand, wo er sich gegenlehnen, draufklettern, in die Hand nehmen, draufsetzen soll, muss man sowieso bauen. Mhm. Und meiner Meinung nach, wenn man das eh schon machen muss, dann kann man auch drumherum noch so viel bauen, dass zumindest in die Richtung, die man schießen will, Vorder- und Mittelgrund irgendwie abgedeckt sind. Also dass der Schauspieler eben, wie Pitt gesagt hat, sich da wie die Person in dem Setting fühlt. Ja. Und jetzt klar, also wenn man den Hintergrund, den Himmel austauscht, dann macht es vielleicht Sinn, dort gleich einen Greenscreen hinzustellen, wenn man weiß, dann sind wir später flexibler. Also das wiederum wäre dann effizienter, als irgendwie vor einem echten Hintergrund zu drehen, den man dann aber austauschen muss. Weil dann hat man halt nichts, wo man ihn automatisch rauskriegen kann. Das meine ich damit. Aber also Interaktion ist super wichtig, weil das merkt man häufig bei schlechten Effekten. Er stand halt in einem leeren Raum und der fasst diesen digitalen Charakter oder das Objekt gar nicht richtig an, sondern tut halt so, als hätte er irgendwas in der Hand. Das ist sehr schwer, so zu tun, als hätte man was mit Gewicht in der Hand oder würde mit irgendeinem stofflichen Gegenstand interagieren. Aber da ist nichts.
Mhm. Ist nicht schon spannend, was ihr da sagt. Jetzt müsst ihr mir auf jeden Fall mal erzählen, was sind eure aktuellen Lieblingsbrettspiele? Also Jan, fangen wir mal bei dir einfach mal an. Wenn du jetzt spontan sagen müsstest, so zwei, drei Spiele, die du immer auspacken könntest, wo man dich wach machen könnte, du hast sofort Bock loszuzocken.
Ja, also ich glaube, mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist wahrscheinlich Terraforming Mars. Das habe ich schon unfassbar oft gespielt und es macht jedes Mal wieder Spaß. Auch wenn ich häufig irgendwo auf dem zweitletzten Platz dann am Ende lande, aber es ist eigentlich egal. Also jede Partie ist irgendwie geil und anders und es macht immer, immer Spaß. Mhm. Auch eigentlich egal mit wem man spielt. Finde ich großartig.
Spielst du mit Erweiterung oder nur Grundspiel?
Nee, mit Erweiterung. Aber wir gucken dann, mit welchen wir reinnehmen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, diese Politikerweiterung, die fanden wir alle nicht so gut. Aber die mit den Kolonien ist eine sinnvolle Erweiterung, meiner Meinung nach. Und auch die unterschiedlichen Marskarten machen das Spiel jetzt mal unterschiedlich. Mit unterschiedlichen Milestones, die man dann erreichen kann, ist eine gute Variation. Die Venus-Erweiterung ist auch super. Auch die ganzen Karten, die damit reinkamen. Weiß nicht, Pitt, sag mal gerade dein Lieblingsspiel, weil ich muss erstmal nachdenken, was ich als zweites nehme.
Na gut, Lieblingsspiel ist bei mir immer was sehr Temporäres. Aktuell Endless Winter finde ich großartig. Okay. Spiele ich sehr gern mit meiner Freundin gerade. Mhm. Und der Messegeheimtipp, Spiel 22 ist für mich Block and Key.
Ah ja, das war das, wo du da so Indiana Jones-mäßig diese Blöcke, diese Tetris-Blöcke genau. platzierst. Ne? Mhm.
Das ist ein super einfaches Spiel, aber vor allem halt auch ein Spiel, was ich mit meiner Freundin gut spielen kann, weil es halt auch eher Casual-Gamer ist und die diese richtig harten Strategiehämmer nicht mag. Da haben wir einen gemeinsamen Nenner, was uns beiden wirklich, wirklich Spaß macht im Moment.
Aber es ist auch hübsch einfach, oder? Also wenn man da für Bilder sieht, mit diesem Aufbau davon, das sieht schon echt toll aus.
Es ist unglaublich hübsch, vor allem sind die Steine auch richtig schwer. Das sind jetzt nicht einfach billige Kunststoffsteine. Das sind richtig schwere Resinblöcke, wahrscheinlich sogar mit Metallkern. Die haben richtig Gewicht, die fühlen sich wirklich wie echte Steine an.
Krass, okay. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich sehe es nur jetzt ständig halt, dass Leute das eben posten, weil es einfach so hübsch ist, das Spiel. Hm. Und ich habe immer schon gedacht, okay, hättest du doch mal mitnehmen sollen. Sehr ärgerlich. Aber ja, aber cool. Gut, dass
also es ich habe mich da, also ich habe ja nebenbei noch einen kleinen Online-Job. Ich habe mich da so rein verliebt in das Spiel, dass ich direkt auf der Messe mir 6 Stück geholt habe.
Okay.
Zum im Shop verkaufen und habe jetzt tatsächlich auch bei dem Verlag nochmal 12 nachgeordert, weil die super schnell weg waren auch. Mhm.
Ja, ich meine, ne, dann merkst du wieder, wie Optik funktioniert. Ne? Also wenn das Spiel schon gut aussieht, ist erstmal egal, ob das Spiel auch mechanisch gut ist, aber Leute kaufen es erstmal. Ne? Erstmal sicherheitshalber erstmal haben, hübsche Verpackung, hübsches Material und so, kannst du halt. Ne?
Du hast halt beim Steinchenziehen dieses Azul-Gefühl, wenn du bei Azul in das Säckchen reinlangst und da drin rumgrabbeln kannst, da hast du genau das gleiche Gefühl. Du grabbelst da halt rein, da ist so richtig schweres, massives Zeug drin, das fühlt sich einfach schön an.
Klingt sehr Bock. Jetzt hab ich Bock darauf. Einfach mal ein bisschen Azul-mäßig da rumzugrabbeln. Sehr cool. Aber das heißt, ich habe gerade überlegt, ob man von euren aktuellen Lieblingsspielen ein bisschen zu eurem Spiel rüberkommt. Aber es ist nicht ganz so viel Ähnlichkeit. Auch vom Genre her ist es nicht ganz, würde ich sagen.
Zumindest. Ja, ich hätte als zweites Spiel, glaube ich, das alte Arkham Horror genannt. Ich finde das Neue auch ziemlich gut und meiner Meinung nach, Eldritch Horror ist meiner Meinung nach das bessere Spiel, aber dieses alte Arkham Horror ist super thematisch und eben auch mit dieser Stadtkarte von Arkham und den einzelnen Stadtgebieten. Diese Stadtkarte hat nämlich tatsächlich die Stadtkarte von Exxon Protocol, also von meinem Spiel, stark beeinflusst.
Oh krass, okay. Das ist cool. Also ich hab die zweite Edition habe ich auch sehr, sehr viel gespielt. Besonders, du hast ja auch so 1000 Erweiterungen von dem Spiel. Ne? Du kannst es ja wirklich so groß machen, dass du 5 Tische aneinander stellen musst, so gefühlt. Ich meine, muss man nicht so spielen, aber...
Richtig. Aber bei Arkham würde ich sagen, lieber ohne Erweiterungen spielen. Mhm. Also wir haben das mit Erweiterungen mal probiert, aber das lief eigentlich darauf hinaus, dass es unspielbar war teilweise. Also gerade mit den zusätzlichen Städten, dann Kingsport und Dunwich und so. Ja. Dann war ein Spieler das ganze Spiel irgendwie dort in Dunwich gefangen und hat dort versucht, irgendwie die Tore zu schließen oder Sachen zu verhindern und hatte aber keinen Spaß dabei, sondern es war halt so Whack-a-Mole-mäßig eigentlich immer nur auf Sachen draufhauen, die aufploppen und das waren eigentlich so Pflichtaufgaben, die man abarbeiten musste. Aber das Standard Arkham, eben auch mit den unterschiedlichen großen Alten, die man sich am Anfang auswählen kann, fand ich richtig gut. Es ist sehr oldschool, aber macht immer Spaß.
Du weißt ja am Anfang noch nicht, welcher große Alte ist im Spiel und so weiter. Das ist ja auch noch so ein Spannungsfaktor, glaube ich, gewesen, oder? Oder war das nicht so, dass du das erst später herausfindest, welcher das dann ist? Ich habe es gerade verwechselt mit dem Pandemie-Cthulhu. Da weißt du, du suchst von vornherein quasi aus, ob du einen schweren oder leichten haben möchtest, sozusagen. Ne? Da gibt es ja so ein bisschen Schwierigkeitsstufen und dann kann man den aussuchen. Ja, genau. Und wie hat diese Map dein Spiel beeinflusst? Jetzt bin ich mal gespannt, bevor wir zu deinem Projekt rübergehen, aber was war der Einflussfaktor davon?
Eigentlich alles. Also es ist eine Stadtmap, also man guckt wirklich von oben auf Arkham, also es ist nicht so abstrakt wie jetzt in dem neuen Spiel, dass man sich die Stadt so aus 2-3 Locations zusammenbaut, sondern es ist ein Stadtplan von Arkham und es gibt unterschiedliche Regionen, die mit Straßen verbunden sind und jede Region hat einen eigenen Namen und auch irgendwie eine eigene Fertigkeit im Spiel, sage ich mal. Also Sachen, die man dort machen kann. Man kann, keine Ahnung, einkaufen, in einem Shop Waffen und im anderen gibt es irgendwie Zaubersprüche. Mhm. Und in der Bibliothek kann man Nachforschungen anstellen und im Krankenhaus kann man sich heilen. Und im Prinzip ist es in Nexo City, also in dem Stadtplan von Exxon Protocol, genauso, nur natürlich ein bisschen anders. Weil es hier darum geht, dass die Charaktere, die hinlaufen, also weil nicht jeder einen Spieler einen Charakter spielt, sondern die Charaktere, die hinlaufen sollen, halt dort Sachen auch machen können, speziell die thematisch dazu passen.
Ja, ich weiß immer, wir haben früher mal Arkham gefühlt immer die halbe Nacht durchgespielt. Das hat bei uns dann immer so eine Runde mal eben 4-5 Stunden gedauert, wenn wir das so viert gespielt haben oder so. Das war schon immer sehr episch. Und die späteren Versionen waren deutlich kürzer gewesen. So mit Eldritch, glaube ich, kann man das in einer halben Zeit runterspielen. Und du hast das gleiche Spielgefühl, aber halt eben deutlich komprimierter. Also da ist mal die Frage, worauf man mehr Bock hat oder wie viel Zeit man dann natürlich hat. Ich persönlich mochte die epischere Wand auf dem Bauch deutlich lieber. Es fühlte sich einfach mehr an, als ob du gerade wirklich die Welt gerettet hast, eben wenn du es geschafft hast natürlich. Ne? Es fühlte sich einfach immer nach einem richtigen Kampf sozusagen an. Jetzt hast du natürlich schon erwähnt, da gibt es da so eine Stadt. Das heißt, wir lassen uns mal zu eurem Spiel rüberkommen. Denn ihr habt euer erstes Spiel aktuell auf Kickstarter. Und das heißt Axon Protocol oder Axon Protocol? Wichtige Frage erstmal.
Findest du sie wichtig? Meiner Meinung nach kann das jeder aussprechen, wie er möchte. Also ich glaube, ich meine, ich habe dem englischen Sprecher damals, der hatte das auch gefragt, ich habe ihm gesagt, lieber Axon, also wie mit deutschem A. Es klingt aber, glaube ich, für mich einfach besser. Ich meine, in dem englischen Teaser sagt er Axon Protocol. Aber in unserer deutschen Podcast-Werbung heißt dann Axon. Also ist mir, glaube ich, egal.
Okay, aber frage ich anders. Du hast natürlich recht, an sich ist die Aussprache egal, aber die Frage ist für mich, was bedeutet das? Kommen wir mal zu dem Thema. Das ist vielleicht
okay, spannend. Ja, die Frage ist deutlich wichtiger. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber ein Axon ist ein Teil vom Stammhirn. Ich glaube, das ist die Verbindung zwischen Stammhirn und dem Rückenmark.
Okay.
Und wir befinden uns ja hier in einer Cyberpunk-Welt, wo alle Leute mit ihren Gehirnen direkt mit dem Internet verbunden sind, um quasi ständig online zu sein. Und das Axon-Protokoll ist sowas ähnliches wie ein TCP-IP-Protokoll, also der Link, also der Software-Link, mit der sich das Gehirn dann mit dem Internet verbinden kann.
Ah, okay. Das ist voll die coole Randinformation. Die wird, glaube ich, die habe ich gar nicht nirgendwo gesehen bisher. Kann das sein? Also die Information haben wir irgendwie komplett schön so als kleinen Sidegag irgendwie sozusagen eingebaut. Muss man schon mal erstmal nachforschen, was das überhaupt bedeutet. Ne? Also dass es Axon wirklich gibt eben und so. Ne? Also finde ich sehr, sehr spannend, auch dass es eben auf echten Tatsachen so basiert. Und worum geht es denn eigentlich genau in diesem Spiel? Es ist ja nicht so wie Terraforming Mars, es ist ja kein Engine Builder im Prinzip, ne? Es ist ja schon eher Richtung Worker Placement, würde ich sagen, ne?
Genau, es ist Worker Placement, aber sehr stark interaktiv und kompetitiv. Also jeder Spieler spielt einen Hacker für einen Großkonzern und es geht eben genau darum, die Bürger, die in der Stadt rumlaufen, zu hacken und zu manipulieren, damit die möglichst viele Ressourcen für deinen Konzern generieren, bevor die Stadt dran zugrunde geht. Mhm. Und das Besondere ist, jeder Bürger ist einzigartig, also hat eine eigene Charakterkarte mit eigenen Skills und auch einer eigenen Verhaltensroutine. Und jeder kann aber von jedem Spieler gehackt und manipuliert werden, aber in der Regel nur einmal pro Runde. Mhm. Und das bedeutet, diese Bürger bilden eben diesen Worker-Pool, den sich aber alle Spieler teilen, beziehungsweise um den die Spieler konkurrieren. Mhm.
Und das heißt im Endeffekt, es gibt, wie viele Corporations gibt es da, für die Spieler arbeiten?
Es gibt 6 verschiedene. Mhm. Und die Corporations überschneiden sich auch im Mehrspielerspiel. Also jede profitiert von 2 unterschiedlichen Ressourcen. Es gibt auch 6 Ressourcen im Spiel. Und das heißt, ab 3 Spielern, also 3 plus, ist es in der Regel so, dass immer 2 Spieler sich eine Ressource teilen, also von einer profitieren. Das heißt, es macht dann auch unter Umständen Sinn, zeitweise zusammenzuarbeiten, aber man muss dann halt gucken, dass man die 2. Ressource natürlich auch so hoch pusht, dass man am Ende als Einziger, als Gewinner dasteht.
Okay, das heißt, wenn jetzt bei 2 sozusagen die Ressource gleich auf wäre, dann würde die andere darüber entscheiden, sozusagen. Also wenn das die stärkst platzierte wäre, würde dann die 2. Ressource entscheiden, dann wäre von den beiden gewonnen hätte, theoretisch. Okay.
Die man sich aber auch eventuell noch mit einem anderen Spieler teilt.
Macht Sinn, ja, okay. Okay. Und ich finde es jetzt sehr, sehr spannend. Sagst du, es sind Charaktere im Spiel, das heißt, du hast quasi Bürger, die durch die Stadt laufen sozusagen, halt, die machen ihr Ding. Du hast dann vielleicht irgendwie den Blumenverkäufer oder, na gut, vielleicht hast du das Cyberpunk-Welt vielleicht eher einen Waffenverkäufer oder sowas, ne? Und wie viele Charaktere sind dann immer so auf dem Spielfeld? Also ist das variabel oder wie ist das?
Das ist sehr variabel. Also man fängt in der Regel mit Spieleranzahl an, damit die ersten Runden nicht so lange dauern zum Reinkommen. Und es können pro Runde kommt ein neuer Charakter in der Regel hinzu, können bis maximal 5 pro Runde hinzukommen. Passiert aber sehr selten, weil es schon effizienter ist, mit dem eigentlich zu arbeiten, als auf dem Spielfeld ist. Mhm. Es sei denn, es gibt wirklich keinen Charakter da, der für deine Fraktion sinnvoll wäre, dann ist es natürlich ein guter Move, einen neuen reinzuholen. Und es können aber auch Charaktere wieder sterben. Also die können sich gegenseitig umbringen, sie können von Spielern wieder aus der Stadt geschickt werden oder getötet werden. Das heißt, die Anzahl und die Zusammensetzung der Charaktere unterscheidet sich nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern variiert auch innerhalb eines Spieles sehr stark. Mhm.
Und da ja die Charaktere auch Ressourcen mit sich rumtragen, zum Beispiel, keine Ahnung, ist einer gewalttätig eben oder einer ist eben für, Was gab es noch für Ressourcen? Was habt ihr noch gehabt hier?
Es gibt Konsumgüter, Augmentierung, also Cyberware. Mhm. Es gibt Drogen, es gibt Skandale, es gibt Daten und Gewalt.
Und die tragen Leute ja mit sich rum sozusagen. Ne? Das heißt, es kann sein, dass einer sehr gewalttätig eben ist, vielleicht unterwegs ist eben und mehr Gewalt in die Stadt reinbringt oder so, ne? Oder?
Genau, das ist die andere Besonderheit. Die Ressourcen, die man halt für seinen Konzern generiert, die gehören nicht dem Konzern, sondern sie werden ja von den Charakteren erwirtschaftet und bleiben auf den Charakteren. Mhm. Und das heißt, wenn jetzt so ein Charakter die Stadt wieder verlassen oder sterben sollte, nimmt er in der Regel auch alle Ressourcen wieder mit aus dem Spiel. Das heißt, die können auch schnell wieder zerstört werden. Und da kommt diese dreckige Komponente mit ins Spiel, dass man den Gegnern auch natürlich richtig mies reinfuschen kann damit. Also es geht nicht darum, nur darum, Ressourcen zu generieren, sondern man muss auch gucken, dass die zusammen mit den Charakteren halt bis zum Ende des Spiels überleben.
Das heißt, es ist schon ein Eurogame, was aber deutlich konfrontativer quasi im Endeffekt funktioniert, oder?
Genau, exakt so würde ich es beschreiben. Mhm. Das, ja.
Perfekt. Ja, ich meine, das ist immer spannend, weil ich spiele auch sehr viele Euros mittlerweile. Ich habe früher nicht so gerne Worker-Placement-Spiele gespielt, aber ich habe doch mittlerweile Gefallen daran gefunden. Und die meisten laufen ja doch schon sehr, dass man eher nebenher was macht. Ne? Also meist hat man sehr wenig Einfluss darauf, was die Gegner nehmen. Klar, du pickst dir mal so einen Slot weg oder sowas oder einen wichtigen Bereich, den er jetzt auch hätte gebraucht oder so. Aber meistens sind die Spiele eben nicht konfrontativ irgendwie. Da fehlt wirklich noch sowas. Da gibt es ganz, ganz wenige, die das nur diese Richtung preschen. Und bei dem Spiel kann man es ja wirklich aktiv machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Assassin oder vielleicht so eine Art Cyber-Ninja unterwegs auf dem Feld habe, kann ich mich vielleicht entscheiden, den als Mörder einzusetzen eben und vielleicht einen Charakter auszuschalten, weil der voll viel Ressourcen für den anderen Spieler sozusagen mit sich rumträgt. Richtig?
Genau. Das ist möglich und passiert auch sehr häufig. Mhm.
Was würdest du aktuell sagen, was wäre die beste Strategie? Also teilt man dann seine Ressourcen dann lieber auf möglichst viele Pferde nach dem Motto, Hauptsache es ist viel in der Stadt? Oder wie kann man das? Oder kann man sich auf einen viel raufballern und sagen, ich versuche den jetzt lange zu beschützen? Was ist die bessere Strategie?
Nee, das ist schwierig. Also man sollte seine Ressourcen sehr gut auf Charaktere verteilen. Mhm. Es macht auch immer Sinn, Charaktere Ressourcen zu geben, wo schon Ressourcen von einem Gegner drauf sind, weil der wird dann vielleicht nicht seine eigenen Ressourcen opfern, um deine zu zerstören.
Okay, das macht Sinn, ja.
Also generell ist es schon, ich meinte ja, wenn es ist eigentlich immer effizienter, wenn man Ressourcen für sich selber generieren kann, als die vom Gegner zu zerstören. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das Spiel eigentlich in ein komplettes Gebäsche einfach ausartet. Wir hatten auch etliche Testspiele, in denen tatsächlich dann kein einziger Charakter gestorben ist, weil die Leute sehr auf ihren eigenen Konzern fokussiert gespielt haben. Es ist aber durchaus eine Strategie, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen hinten liegt, dass man sagt, ich zerstöre jetzt erstmal vom Gegner Ressourcen, dann habe ich das Playing Field sozusagen erstmal wieder ausgeglichen und dann gucke ich, dass ich auf Platz 1 komme.
Und es kann ja sogar sein, dass du einen ausschaltest, der vielleicht sogar von zwei Gegnern gerade einen Push bringen würde, sozusagen. Du kannst ja sogar nur dafür sorgen, dass du mehreren auf einmal schadest im Prinzip.
Genau, oder? Das wäre sehr effizient.
Ja, okay. Ja, sehr cool. Wie kam es denn zu der Idee? Fragen wir mal, finde ich auch mal eine ganz wichtige Sache. Also ich bin ja selber auch Autor und ich fange immer beim Thema an. Ich weiß nicht, wie das bei dir gelaufen ist. Ich meine, das ist ja deine Schöpfung sozusagen, aber wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Universum so zu bauen, wie es jetzt ist?
Eine sehr gute Frage, die mir auch schon öfters gestellt wurde. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber meiner Meinung nach ist beides gleichzeitig entstanden. Mhm. Also die Idee hatte ich schon länger, schon vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war die Zeit, wo das Ghost in the Shell Remake im Kino war und dann auch irgendwie ein, zwei Jahre später, glaube ich, der Blade Runner Nachfolger. Mhm. Und ich hatte diese Idee mit Charakteren, die irgendwie rumlaufen, also die eine eigene Verhaltensweise haben im Spiel, aber die man dann beeinflussen kann. Und zwar, die jeder Spieler irgendwie hacken und beeinflussen kann. Und ich dachte, daraus müsste man eigentlich was Cooles basteln können. Und mir war aber auch so gleich klar, dass das ein Cyberpunk-Thema ist, also dass das in einem Cyberpunk-Universum spielen muss. Also es war nicht so, dass ich ein Cyberpunk-Spiel machen wollte mal und dann mir eine Mechanik ausgedacht hat. Es war aber auch nicht so, dass die Mechanik zuerst da war und dann ich mir später ein Thema überlegt habe, als das Spiel schon irgendwie fortgeschritten war, sondern es entstand gleichzeitig. Das war von vornherein klar. Mhm. Und hat aber dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich mich dann getraut habe oder hingesetzt habe, um dann wirklich den ersten Prototypen zu machen, wo man diese Mechanik mal ausprobieren kann.
Ist immer spannend, wann die Idee wirklich angefangen hat. Ne? Weil meistens hat man die Sachen schon so lange im Kopf, bis man anfängt, daran zu arbeiten. Ne? Also manchmal hat man die Idee ja schon, wie du schon sagst, ein Jahr vorher oder sowas. Ne? Dann grübelt man schon darüber, denkt darüber nach. Aber bis der Zeitpunkt kommt, dass man dann anfängt zu basteln, mit Leuten zu spiegeln, erstmal mit den eigenen Freunden in der Testrunde und sowas eben. Ne? Ist immer sehr, sehr schwer abzusehen, wie lange dann so ein Prozess wirklich dann stattgefunden hat. Es klingt auf jeden Fall so, als ob man euer Spiel auch theoretisch noch voll cool erweitern könnte, oder? Also so rein prinzipiell sage ich jetzt mal, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gerade direkt eine Expansion von dem Spiel erwarten würde oder so, aber rein theoretisch, sage ich mal, könnte man mit einer anderen Stadt und anderen Charakteren und sowas, ja, oder anderen Corporations im Prinzip ja genauso wie auch bei Terraforming Mars natürlich auch noch andere Wege gehen, theoretisch, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also sagen wir so, wenn sich das Ding jetzt verkauft, dann sind Add-ons auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Also es gibt schon Ideen für mehrere Städte, also ähnlich wie bei Cthulhu Wars, was ich auch sehr gut finde. Also dadurch, dass hier auch jedes Stadtgebiet eigene Fertigkeiten hat, kann man damit auch neue Regeln mit ins Spiel bringen. Also es wäre dann schon die Idee, dass jede Stadt eine Besonderheit hat, also quasi eine Sonderregel einführt, die es in keiner anderen Stadt gibt. Mhm.
Okay,
cool. Und alles hat halt mit Hacken zu tun, also mit Dingen, die man halt manipulieren kann. Jetzt nicht nur Bürger, sondern auch Sachen in der Stadt. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall Ideen.
Ja.
Und ja, mehr Charaktere oder ja, noch irgendwie Items als Erweiterung. Also es gibt tatsächlich recht viele Möglichkeiten, wie man es erweitern kann. Man muss dann aber gucken, ob es dann sich immer noch gut spielt, ob es nicht irgendwann zu überladen wird. Aber neue Städte zum Beispiel ist ja einfach eine alternative Map, ähnlich wie bei Terraforming Mars oder bei Cthulhu Wars, mit einer oder zwei neuen Spielmechaniken. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Idee, die sich auch recht einfach umsetzen lässt, ohne dass das Balancing dann nochmal komplett angepasst werden müsste oder so.
Klingt auf jeden Fall voll spannend. Besonders, es kann ja auch überall stattfinden, sowas. Es muss ja nicht nur in der Stadt stattfinden. Es kann ja überall passieren, dass mal eben Leute gehackt werden in der Stadt und ja, irgendwer da die Strippen zieht, sozusagen. Wichtige Frage finde ich nochmal. Gibt es auch in dieser Stadt doch trotzdem noch Charaktere, die ohne Implantate und so wirklich nur, also wie ein normaler Mensch noch existieren oder sind wirklich alle manipuliert, dass man alle hacken kann? Es könnte ja auch sein, dass es vielleicht Polizisten gibt, die sagen, hey, die haben gar keine Implantate, die kann man gar nicht hacken oder sowas. Gibt es sowas auch oder sind wirklich alle dem Hack-Wahnsinn verfallen?
Ja, also fluffmäßig oder storymäßig würde ich sagen, es gibt selbstverständlich noch Leute, die oldschool drauf sind und die dann nicht mit dem Internet verbunden sind oder vielleicht nur über ihre Smartwatch oder was immer es da dann gibt, also über ihre Computerkonsole.
Ja.
Das ist ja alles mehr so ein bisschen Retro-Sci-Fi. Aber im Spiel nicht, weil, also die Charaktere, die in der Stadt rumlaufen, das sind ja im Prinzip die gerade online sind, im Internet verbunden und die man hacken kann. Das heißt, es würde, glaube ich, regeltechnisch auch keinen Sinn machen, dort noch jemanden rumlaufen zu lassen, den man dann nicht hacken kann. Es ist, glaube ich, eine witzige Idee. Aber diesen Charakter würde dann niemand ins Spiel bringen. Das ist genauso wie, ich hatte mal die Idee, Leute, also so Kriminelle einzuführen, die dann im Knast starten schon und die dann das Spiel da auch drin sitzen, es sei denn, jemand befreit die mit irgendeinem Hack. Und ja, das ist aber so eine, also die Aktion lohnt sich nicht. Weil wenn man das macht, bringt man lieber einen anderen Charakter in die Stadt oder nutzt einen, der schon draußen rumläuft.
Ja, also verstehe.
Das macht niemand. Das ist eine lustige thematische Idee, aber ist dann sehr schnell wieder rausgeflogen.
Die Frage ist ja auch, warum sollte man auch jemanden hacken wollen, der eh nichts kann? Weißt? Also genau. alle, die hackbar sind, die können ja auch irgendwie ein bisschen mehr, weil sie eben natürlich ihren Körper irgendwie manipuliert haben, um stärker zu sein oder intelligenter oder was auch immer. Ne? Und so ein Normalo sich zu holen, der einfach nur seine Brötchen kaufen möchte, der macht da vielleicht auch einfach nicht so wirklich viel. Das ist die Frage, ne? Pete, wenn ich dich fragen würde, was wäre aktuell dein Lieblingscharakter, der in der Stadt rumläuft?
Mein Lieblingscharakter ist tatsächlich der Rockstar, weil der halt richtig platziert so ein richtig schwarzes Loch auf dem Spielfeld darstellt.
Okay, geil. Was macht der?
Der Rockstar hat die Fähigkeit, wenn er es schafft oder sie schafft, ich glaube, da haben wir das Geschlecht gar nicht wirklich festgelegt beim Rockstar. Wenn es der Rockstar zum Liberty Plaza schafft, gibt der Rockstar da ein Konzert und zieht alle umliegenden Charakteren aus angrenzenden Feldern auch zu sich.
Okay. okay, macht Sinn. Das heißt, er packt seine Gitarre aus, er lockt sie alle zu sich mit seiner Musik, ja?
Genau, und da kannst du halt mit einer Aktion 5, 6, 7 Charaktere auf ein Feld ziehen. Und das eröffnet halt miese Möglichkeiten.
Okay. Also einfach ohne das Spiel selber gespielt zu haben, also mein Gefühl würde mir jetzt sagen, man kann eine Bombe platzieren vielleicht und kann mal eben einfach alle auf einem Feld irgendwie ausradieren. Oder man hat einen Taschendieb, der mal eben aus alle Taschen reingreift oder sowas. Also gibt es bestimmt viele, wahrscheinlich einfach bestimmt coole Optionen, die man damit dann anstellen kann, nämlich mal.
Genau, ne? Also wir haben zum Beispiel einen Terroristen, der genau das macht. Der kann sich dann einfach in der Menge hochjagen. Mhm. Und wir hatten im Testspiel auch tatsächlich schon genau diese Situation. Rockstar gibt ein Konzert, zieht 5, 6 Charakter an, der Terrorist läuft rein, sprengt alle und ressourcentechnisch war das Spiel einfach resettet.
Okay, wir fangen aber von vorne an, Leute. Ne? So, alle nochmal auf Null. Finde ich aber voll cool. Also, es ist halt auch mega thematisch eben, ne? Dass halt die Charaktere genau das, was sie können. Und ich finde auch, dass es macht es dann sehr intuitiv. Also ich muss da nicht auch gar nicht zwingend immer nachlesen. Ich verstehe sofort, was der Rockstar macht. So, ne? Der zieht die Leute an sich, ne? Der macht da Lärm in der Stadt und so weiter. Und genauso eben, klar, wenn du einen Terroristen hast, da muss man auch nicht drüber nachdenken, was der macht. Natürlich wird er da irgendwie eine Bombe platzieren oder dann irgendwie dafür sorgen, dass wahrscheinlich gleich ein paar Charaktere aus dem Spiel verschwinden. Finde ich sehr, sehr cool. Jan, was wäre dein Lieblingscharakter? Hast du einen?
Gute Frage. Ich glaube, ich wähle den Taxifahrer, weil der ist so eine Hommage an Robert De Niro's Taxi Driver aus dem Film Taxi Driver. Mhm. Also erstmal, er transportiert natürlich Leute hin und her, also erlaubt den Fahren zu benutzen, also Straße weiterzufahren, selbst wenn sie es nicht können. Mhm. Aber er kann halt auch noch richtig fiese Sachen wie Leute ermorden oder Skandale aufdecken. Genau, ist ein sehr vielseitiger Charakter. Und
ich mag ihn,
weil er die Cyberpunk-Version von Robert De Niros Taxifahrer ist.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du ihn sehr gerne magst, weil du ihn natürlich auch im Intro benutzt hast. Also ich meine, man sollte sich auf jeden Fall das Kickstarter-Video mal angucken. Ist nämlich von dir gemacht, ne? Das hast du komplett selber so designt und sieht richtig cool aus. Und ohne jetzt groß zu spoilern, aber in der Startszene sieht man einfach diesen Taxifahrer, wie er ganz entspannt seine Route fährt, man eine kleine Pause anlegt vor einer Bank, zufälligerweise. Und dann ist da eine Frau, die ihn einfach gnadenlos hackt und ihn dazu bringt, seine Waffe auszupacken und in die Bank zu marschieren, um eben für vermutlich für Chaos und für Geld ein bisschen aufzuräumen. Ne? Also das macht auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall thematisch echt gut auf den Punkt. Das heißt, jeder Charakter ist einfach nicht sicher in diesem Spiel, richtig?
Genau, ja.
Ja, das finde ich super, super, super cool. Was mich nochmal übelst interessieren würde, ist, jetzt hast du ja schon, wir haben diese Corporations oder so, diese Corporations sozusagen, das heißt, wir haben alle sozusagen, ne, unsere Aufgabe, dass wir für unsere Firma sozusagen eben, ne, das Bestmögliche rausschlagen wollen. Wie endet dieses Spiel überhaupt? Ich meine, wir haben alle unsere Aufgabe, wir wollen Ressourcen holen, aber die meisten Spiele haben dann ja, ich spiele 5 Runden oder ich spiele bis 100 Punkte oder sowas, aber wie würde das bei euch aussehen?
Ja, es gibt auch eine Punktegrenze. Also wir haben den sogenannten Breaking Point der Stadt. Mhm. Den wählt man am Anfang, je abhängig von der Spielerzahl einfach. Mhm. Man kann theoretisch auch höher oder niedriger ansetzen, wenn man länger oder kürzer spielen will. Und der beendet in der Regel das Spiel.
Okay.
Also die Idee dahinter ist, man tut die Stadt ja wirklich auspressen, bis es dann irgendwann zu Aufständen oder Chaos kommt oder die Regierung eingreift oder was auch immer, und dann zieht man halt als Konzern weiter zur nächsten Stadt, weil dir ist es egal, es geht halt um maximalen Profit so schnell wie möglich. Und das heißt, jedes Mal, wenn so eine Ressource ins Spiel kommt, erzeugt das Stress, das heißt, da wandert dann ein Stressmarker hoch auf der Punktetafel, und wer in der den Breaking Point erreicht hat, dann ist das Spiel zu Ende und dann wird eben geguckt, wie viele Punkte oder wie viele Ressourcen für meinen Konzern sind jetzt im Spiel. Mhm. Das heißt, in dem Moment gilt es. Oh, genau, das heißt, es gibt ein vordefiniertes Ende und das ist auch jederzeit quasi einsehbar für jeden Spieler. Das heißt, man kann sehr gut sehen, wie viele Züge wird es wahrscheinlich noch gehen. Mhm. Je nachdem, also so grob, wie die Leute Ressourcen generieren.
Okay. Und zum Thema Thematik, haben diese Corporations so ein bisschen Background oder kann man sich da irgendwie was da vorstellen? Also, oder gab es da so Inspirationsquellen, wo du so gesagt hast, okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, keine Ahnung, so so Richtung Terminator irgendwie, dass man ne, sowas irgendwie einbaut und sowas? Oder hast du das einfach erstmal so für dich gesagt, dass du was Eigenständiges baust, wo man selber dann aufbauen kann? Also.
Ja, so eine große Inspiration sind natürlich die Romane von William Gibson gewesen, also die Neuromancer-Trilogie und auch das Cyberpunk-Rollenspiel von Mike Pondsmith. Und ich meine, also generell ist es bei Cyberpunk ja so, dass Regierungen gibt es vielleicht noch, aber die sind im Prinzip gekauft, mehr oder weniger. Also die Macht liegt bei Großkonzernen, weil die so viel Geld haben, dass sie sich teilweise eigene Armeen leisten können und halt eben auch der Regierung vorschreiben können, was jetzt hier gemacht wird. Und das heißt, es gibt natürlich die Klassiker wie ein Militär- und Rüstungskonzern, es gibt einen Biotech-Konzern, einen Datenkonzern, also sowas wie Google. Dann gibt es noch die Low-Techs, das ist im Prinzip eher so eine Untergrundorganisation, die quasi gegen alle Konzerne arbeitet und versucht, deren Machenschaften aufzudecken. Ein Medienkonzern gibt es noch. Genau, zu deiner Frage zurück. Ja, also ich habe mir für alle auch so einen Background überlegt, aber nicht besonders detailliert. Mal gucken, also das Universum bietet ja, glaube ich, noch genug Potenzial für Fortsetzungen und andere Spiele. Wenn wir dahin zurückkehren wollen, kann man wahrscheinlich auch den, also wird sich der Hintergrund wahrscheinlich noch deutlich detaillierter irgendwann ausgearbeitet werden.
Ja, finde ich spannend. Das hast du schon angedeutet, neue Spiele. Es ist ja euer Erstlingswerk jetzt sozusagen, ne, mit Baroque Games. Und ihr habt ja vermutlich auch noch schon weitere Ideen, oder? Also ich meine, es ist ja, als Autor hat man immer so zwei, drei Ideen noch in der Schublade liegen irgendwie.
Selbstverständlich. Also wir sind ja alle drei Boardgame-Fans und wollen auch alle drei Spiele designen.
Aber dazu, wie ein wichtiger Punkt, jetzt haben wir natürlich noch zwei hier. Es fehlt ja jemand, ne? So, ne? Genau, es liegt einfach an unserer Uhrzeit heute, weil wir einfach bisschen zu früh heute hier aufnehmen. Aber eigentlich wäre noch Conny bei euch im Team, richtig?
Genau.
Genau. Und das heißt aber im Endeffekt, da ihr seid alle als Autoren tätig, bedeutet, dass ihr euch so vorgenommen habt, dass sozusagen jeder immer ein Projekt umsetzt oder macht ihr das dann zusammen oder wie läuft das dann ab bei euch dreien so?
Genau, das ist mal der relativ grobe Plan. Conny ist aktuell am weitesten mit seinem Prototypen. Da möchte er uns, glaube ich, auch um die Weihnachtsfeiertage rum den ersten spielbaren Prototyp mal zeigen.
Okay.
Dass wir uns da treffen. Mag ich jetzt natürlich noch überhaupt keine Aussagen zu machen, wie, was, wo, weil da kann sich noch so viel ändern. Das kann ja bis zum Setting kann sich da ja alles ändern, dass wir dann irgendwann sagen, hey, coole Ursprungsidee, aber lass uns das und das ändern, dann passt aber Setting nicht mehr, dann machen wir jetzt irgendwie doch was mit, keine Ahnung, Steinzeit-Clans oder sonst was, wird sich dann zeigen. Also so ein Entwicklungsprozess beinhaltet ja auch immer, dass man sich von liebgewonnenen Sachen auch wieder trennen muss.
Es ist immer das Schwerste, ne? Kill Your Darlings ist immer das größte Problem, was man
genau,
meistens hat.
Genau, du hast halt sehr oft viele, viele, viele coole Ideen. Wenn du das aber halt alles reinpacken willst, hast du halt einen nicht spielbaren Koloss mehr. Du musst 90% deiner coolen Ideen wegstreichen.
Traurig, aber wahr. Ja. ist auch so, kennen wir natürlich selber auch. Aber es führt ja in der Regel dann meistens dazu, dass es dann am Ende ein besseres Spiel wird oder ein besseres Produkt wird. Ne? Also auch wenn es unvorstellbar ist. Du hast was voll Gutes und lässt es weg und dadurch wird es besser. Es ist paradox, aber es funktioniert halt. Ne?
Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Reduktion. Also ich habe, glaube ich, auch mehr Regelelemente und Spielelemente wieder rausgeschmissen als neue hinzugefügt generell während dem Designprozess, weil das war anfangs noch deutlich überladen, das Spiel.
Aber ich würde sagen, was ich jetzt vom Spiel gehört habe, es klingt gar nicht kompliziert eigentlich, wirklich vom Gefühl her würde ich das so sagen. Wie lange ist die Spielzeit, wenn man euer Spiel so, ich sage jetzt mal, mit 3-4 Leuten so spielt?
Mit 3 Leuten so 1,5 Stunden grob, kann ein bisschen länger dauern, wenn jemand sehr lange überlegt. So mit 4 bis 6 kann es dann bis etwas über 2 Stunden aufgeben werden. Aber eben durch dieser Breaking Point, der über kurz oder lang einfach erreicht wird, der verhindert halt, dass das Ganze
ausartet.
Jetzt in eine nächtelange Schlacht ausartet.
Aber es ist doch voll die angenehme Spielzeit. Also ich meine, die meisten Spiele, die 90 Minuten dauern, schaffen ihre 90 Minuten gar nicht. Wenn man dann doch irgendwie 2-2,5 Stunden spielt oder so. Und wenn du sagst 90 bis 2 Stunden oder so, das ist ja voll, auch gerade für 4 Spieler oder so, eigentlich voll die gute Zeit für ein Eurogame. Also da habe ich schon ganz andere Dinge auf dem Tisch gehabt. dann schafft man auch mal 2 Runden in einem Abend, was ja auch ganz angenehm ist, glaube ich. Ja, sehr, sehr cool. Aktuell seid ihr ja auf Kickstarter. Ihr seid auch schon gefundet. Das heißt, aktuell kommen noch weiterhin Sachen in die Kampagne rein. Das heißt, es werden Sachen freigeschaltet und so. Und Plan ist es, dass das Spiel dann vermutlich nächstes Jahr ausgeliefert wird, nehme ich mal an, oder?
Genau, richtig. Also optimal wäre natürlich, wenn wir selber das Spiel auf der nächsten Spielemesse in Essen schon verkaufen können. Und das heißt, in dem Moment sollte es dann natürlich auch schon ausgeliefert werden an alle unsere Bäcker. Also das wäre unser Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen.
Ja, das ist doch ein super Plan. Besonders die Bäcker kriegen es zuerst. Das ist natürlich immer, ne, das ist auch das, wo man Leute immer catcht. Und natürlich zum anderen habt ihr auch noch einen sehr, sehr fairen Preis, muss man dazu sagen. Also Acryl ist auch nicht das günstigste Material, was existiert. Und ich finde, euer Preis ist sehr, sehr gut. Ist ja aktuell der beste Preis. Das heißt, der wird ja auch dann nach der Kampagne dann vermutlich etwas höher sein oder auch erst recht im Retail oder im Handel sozusagen. Das heißt, es macht aktuell halt auf jeden Fall noch Sinn, mal reinzugucken. Ich bin drin und ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Ich habe euch zwar auf der Messe gesehen, aber wir hatten ja auch einen Stand dort und es ist immer schwer, sich mal richtig abzukapseln oder mal langfristig oder so. Weil Bock auf eine Runde zocken hätte ich auch gehabt. Aber das wird sich nächstes Jahr auf jeden Fall nachholen. Ja, sehr cool, freue ich mich schon drauf. Habt ihr noch irgendwelche spannenden letzten Worte, die euch noch zu eurem Herzensprojekt einfallen?
Ich hätte tatsächlich noch was sehr Wichtiges.
Ja, hau mal raus.
Falls jemand zuhört, der uns schon unterstützt hat, einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit unserem frisch gegründeten kleinen Spielverlag auch tatsächlich weiterzumachen. Das war ja gar nicht alles gewiss, ob die Kampagne erfolgreich wird, ob unser Spiel überhaupt ankommt, etc. Und ja, da einfach ein großes Dankeschön an alle, die einer kleinen, frisch gegründeten Firma da auch eine Chance geben, in den Markt zu kommen.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Also ich meine, aus Bäckersicht kann ich es natürlich nur sagen, aber ich kann auch sagen, ich finde das Team dahinter ist sehr sympathisch und ich finde halt auch eure Idee ist halt voll cool. Und man merkt auch, glaube ich, auch wirklich, dass da Leute Bock haben, dass mehr Richtung Cyberpunk rauskommt. Und im Brettspielbereich geht da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Also Potenzial ist da auf jeden Fall noch vorhanden. Deswegen alle mal auf jeden Fall in den Axon-Protokoll reingucken. Ist noch ein bisschen auf Kickstarter, lohnt sich also auf jeden Fall noch. Vielen lieben Dank, dass ihr beide da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Dann will ich euch jetzt auch gar nicht weiter länger aufhalten. Dann dürft ihr jetzt nämlich weiter Bäcker hacken, damit die in eure Kampagne reingrätschen natürlich. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Euch allen noch einen schönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das hier gerade hört. Und nächstes Mal geht es weiter mit einem anderen Thema, aber welches das wird, das weiß ich heute auch noch nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen wir alle Tschüss.
Tschüss. So, ciao, ciao.